Eine Verbindung von verschiedensten erneuerbaren Energieerzeugungseinheiten macht immer Sinn. Und es fehlt in der Republik einfach an Übertragungsmöglichkeiten großräumig von Nord nach Süd. Und die werden wir in Zukunft brauchen.
Hier geht es nicht darum, oberirdisch, unterirdisch. Hier geht es einfach darum, wir brauchen das nicht. Wir müssen dezentral Energie erzeugen.
Die Betretungsverbote sind ein schönes juristisches Mittel, um klarzumachen, dass an diesem Ort Widerstand herrscht, dass man wirklich ein bisschen die Bremse reinhaut, mal so für Tenet und andere Übertragungsnetzbetreiber und sagt, hier seid ihr nicht erwünscht, eure Untersuchungen wollen wir nicht, weil wir eure Trasse nicht wollen und deswegen machen wir das so.
Neue Stromleitungen sollen das Land durchziehen, viele hundert Kilometer lang, fast immer unterirdisch. Die Vorarbeiten laufen, die neuen Stromautobahnen sind eine vom Gesetzgeber beschlossene Sache. Eine milliardenschwere Investition in den Netzausbau, die am Ende der Stromkunde bezahlt. Die neuen Trassen sorgen an vielen Orten für Proteste. Überflüssig, sagen die verschiedenen Bürgerinitiativen, alles diene nur dem Stromhandel und zu wenig der Energiewende. Die kann nur, so sagen die Trassengegner, dezentral gelingen, unabhängig etwa von Atomstromlieferungen irgendwoher aus Europa. Aber auch unter den Gegnern des Trassenbaus wird gestritten um den richtigen Weg. Etwa wie viele und vor allem wo neue Windkraftanlagen in der Republik installiert werden müssen. Die einen wollen den Artenschutz nicht opfern, die anderen wollen mit mehr Windkraft im Süden die neuen Stromtrassen aus dem Norden überflüssig machen. Ich bin entlang der geplanten Südlink-Trasse gereist und habe ihre Planer und ihre Gegner gesprochen. Vor meiner Haustür Proteste gegen Windkraft und Stromtrassen. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert.
Ja, Baulärm. Bisschen südlich der Autobahn A2, Höhe Hannover-Garbsen. Das ist ein großer Campingplatz und ein Golfplatz hier. Es gibt auch einen Wasserskisee hier, den Blauen See. Und da sind Bauarbeiten Ende Februar, weil hier die Südlink-Trasse irgendwann mal hinkommen soll. Eine der Stromautobahnen, die Deutschland von Süd nach Nord oder Nord nach Süd, sagt man ja, die Baurichtung ist das, durchziehen wird. Und Oliver Hilgert ist von der Baufirma hier der Leiter der Maschinen.
Richtig.
Ich schilder Sie mal kurz. Gelber Bauarbeiterhelm, orangefarbene Warnweste. Wir stehen hier so auf Baggermatten, damit hier der Rasen auf dem Campingplatz nicht kaputt gemacht wird. Ja, und hier wird gebohrt. Ich sehe das so, mehr als 10 cm dick ist da das Gewinde. Jetzt senkt sich's nicht mehr runter, sondern geht gerade in dem Moment ein bisschen nach oben und viel Wasser fließt hier.
Richtig.
Was passiert hier gerade, Herr Hilgert?
Wir machen jetzt gerade eine 300er Spülbohrung. Wir weiten das Bohrloch auf und wir spülen jetzt das Bohrloch sauber. Das Zerbohrte muss ja nach oben transportiert werden und das spülen wir jetzt raus.
Sie holen da was raus aus dem Boden und neben Ihnen steht von der Firma, die Sie beauftragt hat, der Firma Tenet, die eben diese Stromautobahn Südlink bauen will, der Thomas Wagner. Sie sind Dialogbeauftragter, Bürgerbeauftragter, Bürgerreferent bei Tenet. Was machen Sie denn mit diesen Erden, die hier rausgebohrt werden? Die kommen so auch als eine Erdwurst dann da raus aus der Erde?
Ne, das sind dann Cuttings. Ne? Also es wird zerbohrt, es sind Cuttings, die werden nach oben befördert, werden in einem Kübel aufgefangen und werden dann dementsprechend entsorgt. Ne?
Thomas Wagner von Tenet, was machen Sie damit?
Ja, die Proben, die hier entnommen werden, die werden detailliert untersucht in Labors in Bremen und in München hinsichtlich verschiedenster Faktoren, die für uns dann im Bau relevant sind, zum Beispiel im Hinblick auf die Wärmeleitfähigkeit, also wie gut können die Boden die Wärme, die die Kabel abgeben, aufnehmen. Dementsprechend werden wir unseren Bau anpassen, optimieren, um die Eingriffe des Vorhabens weiter zu minimieren.
Ist das hier ganz normaler norddeutscher Sandboden? Hier sind Kiefern um uns herum.
Nein, hier haben wir es mit einem Tonstein zu tun. Oben haben wir ein Lockergestein bis 11 Meter, aber das ist hier gängig in der Gegend.
Immer wieder Überraschungen?
Beim Bohren hat man immer Überraschungen. Das ist halt so. Ne? Man kann nie wissen, was für eine Geologie genau ansteht. Ne?
Das ist aber noch nicht die endgültige Bohrung, sondern irgendwie der erste große Schritt hin zur Stromtrasse, die unterirdisch verlegt wird.
Ja, richtig.
Sie machen das alles wieder zu?
Nein, wir bohren jetzt auf. Also es wurde erst Bohrkerne entnommen und jetzt weiten wir das Bohrloch auf und dann entsteht hier noch eine Grundwassermessstelle.
Okay, also schon eine besondere Stelle, ja?
Ja, schon eine besondere Stelle, weil wir hier ganz besonders viele Erkenntnisse brauchen, dass auch eine bautechnisch schwierige Stelle werden wird, dann, wenn die Kabel tatsächlich verlegt werden, da wir hier eine große Unterbohrung dieser sensiblen Bereiche planen.
Und sensibler Bereich, das ist in meinem Rücken die Autobahn A2. Die wollen Sie ja nicht komplett sperren.
In Ihrem Rücken genau die Autobahn A2, in meinem Rücken dann das FFH-Gebiet Leine, umweltfachlich sehr wertvoller Bereich und den würden wir gern großräumig unterbohren.
Ohne dass Sie von oben rein müssen, zum Beispiel auf der Autobahn?
Genau, ohne dass wir von oben rein müssen, also dass kein Bagger kommen muss und den Graben ausheben muss, in den dann die Kabel verlegt werden, sondern dass wir mit Hilfe von der Horizontalspülbohrung diesen Bereich unterbohren und somit keine Eingriffe auf alles, was hier sich an der Oberfläche befindet, haben werden.
Ja, vielen Dank, Herr Hilgert auch.
Gerne.
Wie kommen Sie voran? Wo haben Sie angefangen und was denken Sie, wie lange haben Sie noch zu tun und wo endet's?
Also angefangen haben wir vor 2 Wochen und wir haben ja erst eine Kernbohrung abgeteuft und jetzt weiten wir die Bohrung auf und dann denke ich mal, dass diese Woche die Bohrung hier dann vollständig beendet ist.
Wie tief geht's hier rein?
60 Meter.
Wo wird vermutlich, Herr Wagner, auf welcher Höhe das Erdkabel dann landen? Das Stromkabel dann landen?
Ja, das Stromkabel verlegen wir im Regelfall bei der offenen Verlegung mit einer Überdeckung von mindestens 1,30 Meter. Wenn wir aber wie hier so eine Bohrung setzen, die sehr lang gehen wird, werden wir wahrscheinlich auch in solche Tiefen vordringen mit der Bohrung dann.
Bis zu 60 Meter. Mhm. Jetzt habe ich das Stromkabel gesagt. Wie viel muss ich eigentlich in Wahrheit immer dazu addieren?
Ja, in Wahrheit sind es die Stromkabel. Wir werden in der Summe 4 Stromkabel verlegen plus dazugehörige Lichtwellenleiter zur Kommunikation zwischen den Anlagen.
Das sind nochmal Kabel?
Nochmal 2 zusätzliche Kabel, genau. Dünne Lichtwellenleiter, die Stromkabel, haben einen Durchmesser von einer CD in etwa, kann man sich vorstellen, die wir hier verlegen werden.
Über die See, hoch im Norden, weht ziemlich kalt heute der Wind. Kriecht aus dem Nest in den Fjorden, stürmt auf die Nordsee geschwind. Offshore drehen sich dort die Mühlen, offshore erzeugen sie Strom, sodass sie die Erde aufwühlen, wollen sie hierfür ein Phantom. Wir sollen für etwas bezahlen, das uns am Ende nichts bringt. Seht, wie die Mühlen dort mahlen, hört Meister Hohmann, er singt. Fröhlich im Einklang mit allen und mit Herrn Volker Bouffier. Lasst es euch bitte gefallen, Thüringer Wildwurm die See.
Sumpfiger Boden ein bisschen. Man kann drüber gehen über die Wiese, Hügelland. Im Westen Thüringens sind wir. Gerstungen, das ist im Wartburgkreis, eine kleine Landstraße zwischen Oberellen und Unterellen ja, gelegen. Ja, und da gibt es auf einmal auf der grünen Wiese Flatterband. Rot-weißes Flatterband, in Abständen gesetzt, was markieren soll. Das hat sich ausgedacht die Bürgerinitiative Thüringer gegen Südlink. Also es geht hier gegen die geplante Stromtrasse, die mal von Norden nach Süden quer durch Deutschland gehen soll, unterirdisch. Und Heiko Isleib, Sie sind der Vorsitzende. Was soll denn das Flatterband hier markieren? Für was ist das gut für Sie?
Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen, dass man sich eine Vorstellung machen kann, wie breit dieser
ich sag mal, zum Schluss nach dem Bau angebliche Korridor sein soll. Und 35 Meter ist schon ein ganz schöner Abstand. Und das auf knapp 800 Kilometern durch ganz Deutschland. Wir wollen einfach mal zeigen, wie viel Landschaft zerstört wird. Ja, denn der Boden wird nie wieder so werden, wie der einmal war.
Ich sehe noch Maulwurfshügel. Warum wird hier Boden zerstört? Es bleibt doch unterirdisch, also oben drüber wird es doch weiter blühen.
Na, eben nicht, ja, weil das wird ja bis zu 1,80 Meter tief verlegt, dieses Kabel. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir eine Bautrasse von 100 Metern haben. Und das hier sind nur 35, die Sie jetzt sehen, sondern 100 Meter, damit man diesen Graben ausheben kann. Und das Erdreich wird links und rechts deponiert und dann wird das Ganze wieder verfüllt. Also die Bodenstruktur, wie sie hier gewachsen ist, dieser arme Maulwurf wird lange nicht graben können, der hier wohnt. Ich vergleiche das immer so ein kleines bisschen mit der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Da gab es auch einen sehr, sehr schönen breiten Korridor. Ja, nur, dass der jeden Tag noch gerecht wurde, damit man sieht, wer abhaut. Ja, und hier hat man ganz einfach verschiedene Lebewesen, auf die wir achten müssen. Ja, hier unten, unweit von uns, wohnt seit 2 Jahren ein Biber. Ja, das ist das schützenswerteste Tier in Europa. Das interessiert hier gar keinen von den Vorhabenträgern. Ja.
Jetzt sprachen Sie die innerdeutsche Grenze, die ehemalige, an. Das grüne Band, ist das auch etwas, was tangiert wird? Weil eigentlich sollte Südlink ja durch Hessen gehen. Jetzt gibt es die Variante durch Thüringen.
Ja, das grüne Band wird insgesamt nach meinem Kenntnisstand 7-mal überquert oder durchquert. Das werden Sie aber durchbohren. Ja, also auch Wälder werden Sie durchbohren. Aber es ist auch ein logistischer Aufwand, das zu tun. Und wir wissen noch gar nicht, was da für Schaden auf uns zukommt. Denn da kommen dann LKWs von einer Größe wie, wo können wir denn hinfahren? Nur mal zum Vergleich, in Braunkohle- oder Steinkohlegebiete. Wenn Sie da mal gucken in der Nähe von Köln, gigantische Baugruben, da kommen gigantische Fahrzeuge. Die müssen ja hier irgendwo langfahren. Der Untergrund ist gar nicht dafür vorbereitet, um diese Tonnenlast zu tragen.
Wir stehen jetzt hier am Rand von diesem Flatterband. Symbolisch markiert das ja die geplante Südlink-Trasse. Das ist jetzt hier eine Wiese und da sagen Sie, das wird nicht unterbohrt, sondern hier wird richtig ausgegraben. Und wahrscheinlich nicht nur die 1,80 tief, sondern tiefer.
Das kommt ganz drauf an, wie die Gegebenheiten sind. Also da guckt TenneT oder Transnet BW durch jetzt laufende Bodenproben, was sie für einen Untergrund vorfinden. Ja, und sicherlich wird es da dort auch ein bisschen tiefer gegraben.
Wäre es für Sie okay, wenn das hier per Oberleitung, Hochspannungsmast, da kann man ja auch gleich Strom drauflegen, so ist das ganz im Westen geplant, so gelöst wird?
Also wir wollen von vornherein erstmal eins feststellen. Hier geht es nicht darum, oberirdisch, unterirdisch. Hier geht es einfach darum, wir brauchen das nicht. Diese Energiekrise, die wir jetzt im Moment haben, das haben wir denen vor 6 Jahren schon erzählt. Wir müssen dezentral Energie erzeugen, Wasserstoff vorantreiben und nichts ist passiert. Gar nichts. Und jetzt kommen die um die Ecke und machen uns hier für 2,50, 3 Euro den Liter Diesel und sagen, ja, das sind andere, die schuld sind. Ja, wir haben ganz einfach in der Energiepolitik versagt, unsere Regierenden, die letzten 10 Jahre und 20 Jahre. Sie hätten viel, viel, viel früher schon die Weichen stellen können. Und wir haben denen das schon ewig erzählt, wie es gehen kann. Wir haben Gutachten erstellen lassen, die richtig viel Geld gekostet haben. Die sind dann irgendwo bei denen im Schubfach verschwunden. Ja, sie wollen es einfach nicht hören, weil eine dezentrale Energieversorgung hat einfach nicht genügend Lobby. Ja, und unsere zentralen Energieversorger wollen natürlich ihr Monopol nicht abgeben, das ist ganz klar.
Heiko Isleib, jetzt ist der Biber hier gesichtet worden durch Sie. Wird das reichen, um an der Stelle oder generell in Thüringen Südlink zu stoppen? Oder was haben Sie für eine Handhabe?
Also es wird nicht reichen, den Biber ins Feld zu führen. Das haben Sie uns schon bei Zeiten diesen Pfeil aus dem Köcher genommen. Ja, das wird einfach unterbohrt. Oder ob da ein Schwarzstorch brütet oder irgendwas anderes. Dann bauen Sie es halt zu einer anderen Zeit, wenn der nicht da ist. Also die haben da schon ihre Ausreden. Wir streben jetzt die rechtliche Seite an und natürlich auch den Bürgerprotest weiterhin. Wir planen gerade wieder in Fambach eine Großdemo, damit wir wieder auf uns aufmerksam machen. Denn durch Corona sind wir ja ausgebremst worden.
Moment, jetzt warten wir mal kurz. Jetzt kommen hier ein paar Quads vorbeigefahren. 3 Stück, danach wird es wieder ruhig. Heißt das dann, dass am Ende mehr so ein Zickzackkurs von Südlink rauskommen könnte?
Es soll erstmal gar kein Kurs rauskommen. Darum geht's. Ja. Und wenn sich die Gemeinden und die Landkreise und die privaten Leute zusammentun in ganz Thüringen. Wir sind ja mit am meisten betroffen und auch die Gemeinde Gerstungen. Und wenn wir alle dagegen klagen, dann gibt es diese Südlinktrasse nicht. Das wird es nicht geben. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich die Baupreise erhöhen und die Energiepreise, wie viel wollen Sie denn noch bezahlen für Ihren Strom? Das wird ja alles auf den Kunden umgelegt, ob der in Köln wohnt, in Osnabrück oder sonst wo in der Republik. Das bezahlt jeder Einzelne mit seinem Geldbeutel mit. So ein Schwachsinn. In Deutschland geplant waren 100 Milliarden Euro nur für diese Trassen. Und schauen Sie sich die Baupreise an. Das können Sie verdrei- oder vervierfachen mittlerweile. Und das kann keiner bauen. Diese Schuldenlast können wir unseren Kindern gar nicht aufdrängen.
Es gibt so die Überzeugung auch, dass das notwendig ist für das Gelingen der Energiewende.
Ja, das Märchen ging ja am Anfang um. Wir brauchen den sauberen Windstrom aus dem Norden, um im Süden die Industrie aufrechtzuerhalten. Das ist aber Nonsens. Es ist nur ein, ich sag mal, Zeit-, Energieräuber und Kostenverursacher. Freilich ist das aus der Sicht der Anleger sehr praktisch. Sie bekommen ihre 6,9 waren es erst und jetzt glaube ich noch 5,4% garantierten Zins von der Bundesregierung. Das ist eine tolle Sache für Leute, die Geld anlegen wollen. Ja.
Dann kann es sich auch ein bisschen verzögern in die Zukunft?
Ja, wir haben ihn ja schon 6 Jahre geklaut, sozusagen. Ja, es sollte ja 2023, sollte das Ganze schon am Arbeiten sein. Jetzt redet man schon von 2028, 2030. Und ich bin mir sicher, dass es nicht kommt. Wenn wir jetzt die allgemeine Lage sehen und es sickert ja nun auch langsam bei unserer jetzigen Regierung durch, wir brauchen es dezentral. Ja, wir müssen Wasserstoff selber herstellen. Wir müssen auch die Gase selber herstellen. Es hilft nichts. Und ich sage immer, was gibt es denn Besseres als eine Wertschöpfung direkt vor Ort? Ja, wir könnten unsere Energiewerke, die wir in unseren Großstädten haben, die Stadtwerke, die könnten wir richtig forcieren. Die könnten auch davon partizipieren. Und jeder Bürger auch. Wir könnten Energiegenossenschaften gründen, wo wir uns zusammentun und sagen, okay, wir kaufen halt jetzt ein Windrad, weil wir brauchen auch den Wind. Das ist einfach so. Aber es ist immer ein Unterschied, wem dieses Windrad gehört. Kommt ein Investor aus China oder wo auch immer her, der ein paar Millionen Euro übrig hat und stellt mir in der Nähe von Mila 150 solcher Windräder hin, da hat der Bürger nur den Nachteil. Er hat nichts davon. Wenn ich aber sage, komm, wir tun uns zusammen, wir produzieren unseren Strom, selber unsere Energie. Es geht ja auch ganz viel mit Kraft-Wärme-Kopplung mittlerweile. Das kann man alles machen. Und wir investieren in dieses Windrad. Dann ist dieses Verständnis des Bürgers viel, viel größer, dass wir das brauchen. Weil er hat was davon. Ja, und nicht nur einfach die Nachteile.
Sie machen das ja ehrenamtlich, diese Bürgerinitiative leiten. Thüringen gegen Südlink. Sie sind zurzeit Hausmeister, eigentlich sind Sie ja Musiker und Sie haben auch einen Protestsong geschrieben. Die Namen haben sich da so ein bisschen ausgetauscht inzwischen. Also der Vorsitzende der Bundesnetzagentur, der Präsident, ist nicht mehr der Herr Hohmann, sondern Herr Müller. Aber Ihr Song endet mit der Zeile, denn das schafft keiner allein. Wie viel sind Sie denn wirklich?
Also wir sind im Verein 60 Mitglieder, um die 60 Mitglieder. Und sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, der Wartburg-Kreis, Unstrut-Hainich-Kreis und auch die Stadt Eisenach, die stehen da hinter uns. Da gibt es ein sogenanntes Salzunger Bündnis, die uns auch, wenn es dann drauf ankommt, finanziell unterstützen können. Die sind auch alle Mitglieder in unserem Verein. Denn so kann man dann schon mal andere Hebel in Bewegung setzen, als wenn man das alleine machen muss. Und man muss es von Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Ja. Wir sind im Moment unterwegs und besuchen viele Stadträte, Gemeinderäte auf ihren Treffen und erklären ihnen einfach, dass die Gemeinden halt auch bereit sind zu klagen gemeinsam mit uns.
Wem kann man heute noch vertrauen? Wer protestiert nur zum Schein? Lässt uns das Wasser wohl schauen? Trinkt im Geheimen den Wein? Wer verdient die Milliarden? Wer wird am Ende steinreich? Hört den Verzweifelten baden, tut es ein wenig ihm gleich. Ja, wir brauchen die Trasse, heut nicht und morgen nicht, nein. Aus unserem Häuflein wird Masse, denn das schafft keiner allein. Nein, doch wir brauchen am Ende saubere Energie. Ja, wir brauchen die Wende, aber die Frage ist wie. Sind nicht die Strahlen der Sonne Segen und Kraft dieser Welt? Spenden uns Freude und Wonne, spenden das Licht, das uns hält. Warum wollen wir sie nicht speichern auf geschicktere Art? Niemand kann sich dann bereichern, jede Kommune wird smart. Wo stehen die Brennstoffzellen? Ausreichend in großer Zahl. Wer nutzt die richtigen Quellen, die es ja gibt allemal? Autos mit Wasserstoff fahren, was geht mit Bioethan? Nicht erst in 2000 Jahren, fangen wir doch heute damit an. Dann kann der Südling das bleiben, was er ja heute schon ist. Soll ihn der Teufel betreiben, auf seinem höllischen Mist. Ja, wir brauchen die Trasse, heute nicht und morgen nicht, nein. Aus unserem Häuflein wird Masse, denn das schafft keiner allein. Ja, wir brauchen die Trasse, heute nicht und morgen nicht, nein. Aus unserem Häuflein wird Masse, denn das schafft keiner allein.
Ja, das ist keine Probebohrung, sondern Probehämmern wird hier gemacht, mitten im Wald bei Seelze, Region Hannover, auch wieder für die Südlink-Trasse. Und ja, Lorenz Wedekind, der schwingt den Hammer, und der für den Boden zuständige umweltfachliche Baubegleiter Jakob Zabel, der nimmt die Bodenprobe gleich, wird dann wieder rausgedreht, so ein Meter reingetrieben wurde da, so ein Stahlspitz, der geöffnet ist, und dann können Sie gleich sehen, Boden ist nicht gleich Boden, Herr Zabel. Was interessiert Sie denn jetzt hier? Da kommt irgendwie Sand dann am Ende zum Vorschein. Was ist da los?
Das werden wir gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal die Bodendaten der Landesämter verifizieren und gucken, ob sich unsere Erkenntnis mit deren öffentlichen Daten deckt. Und wenn wir Unterschiede feststellen, werden wir nochmal nachkartieren.
Was interessiert Sie denn hier am Boden? Das ist Lösboden.
Das ist zum Beispiel wahrscheinlich kein Lösboden, sondern eher noch ein Sandboden. Aha. Uns interessiert zum einen die humose Auflage, Oberbodenhorizont, wie mächtig der ist, wie hoch sind die Humusgehalte, wie wertvoll ist hier der Boden.
So, jetzt ist das Teil innen hohl und Sie nehmen sich jetzt ein Messer und schaben da dran rum.
Ich schabe nicht dran rum. Erstmal mache ich das Bodenprofil so sauber, dass ich auch die Standortbedingungen mitkriege und nicht das, was durch das Herausziehen verschmiert wurde. Jetzt haben wir hier eine klare Abgrenzung zwischen dem Oberboden und dem Ausgangsmaterial bzw. Verwitterungsmaterial.
Also oben ist es dunkel, unten an der Spitze ganz hell. Was ist das?
Das hier? Ja. Ich würde sagen, es ist eine Braunerde. Jetzt haben wir hier ein recht lockeres Material, ohne Tonanteil, aber doch sehr schluffige Kornfraktion mit einem geringen Feinsandanteil, wie es für die Region eigentlich typisch ist. Wir sind jetzt im Übergang zu den Lössbürdenbereichen, kamen gerade aus der Geest, aus den sandigeren Bereichen.
Sie denken jetzt von Nord nach Süd?
Ich denke von Nord nach Süd, wie die Trasse verläuft. Genau.
Was ist denn jetzt so interessant an dem Boden? Wie stark der sich erwärmt durch diese Widerstände im Stromkabel selber? Warum muss da überhaupt Wärme entstehen?
Das ist nicht unsere Fragestellung direkt. Das ist eher das, was durch die tieferen Bohrungen zutage gefördert wird, wie die Wärmeleitfähigkeit sind, wie die Wärmeleitkapazitäten sind und wie weit sich der Boden durch das Kabel erwärmt. Das ist, glaube ich, aktuell noch in der wissenschaftlichen Forschung.
Interessiert Sie erstmal, wie leicht man dann die Kabel verlegen kann?
Nein, mich interessiert, was für Schäden verursachen wir und wie können wir die später wieder zurückbauen. Also wie gut können wir die Bodenfunktion wiederherstellen?
Wie lange wird Pause sein? Thomas Wagner, Sie begleiten mich ja hier heute auch bei diesem Termin von Tennet selber. Für den Landwirt, wie lange muss der Pause machen auf seinem Acker, wenn Sie jetzt hier die Kabel verlegen?
Das befindet sich noch in Abstimmung mit den Verbänden aus der Landwirtschaft, wie lange dann die Flächen wirklich aus der Bewirtschaftung genommen werden müssen. Natürlich auf jeden Fall für die Bauphase. Und wir würden auch gerne die Böden dann im Nachgang entsprechend rekultivieren, so dann die Böden ihre ursprüngliche Eigenschaft wiederherstellen können. Und hierfür ist eine Dauer von vielleicht 2 bis 3 Jahren im Gespräch.
Was passiert während der Bauphase? Da wird erstmal mit großen Gewichten verdichtet.
Ja, wir versuchen Bodenverdichtungen zu vermeiden, indem wir eben die Daten jetzt hier aus der Baugrunduntersuchung auch nutzen und dann spezielle Vorgaben machen, mit welchen Maschinen zu welchem Zeitpunkt dann auch gefahren werden darf. Dafür ist eine bodenkundliche Baubegleitung auch vor Ort, die diese Vorgaben den Baufirmen dann entsprechend gibt, um eben die Schäden so gering wie möglich zu halten, auch im Bau.
Direkt da, wo die Kabel mal verlaufen, was darf drüber alles dann nicht mehr sein? Mais darf ich noch anbauen?
Ja, eine reguläre landwirtschaftliche Nutzung der Flächen ist ohne Einschränkungen möglich. Es gibt aber gewisse Einschränkungen, zum Beispiel dürfen diese Flächen eben nicht überbaut werden oder dort, wo wir die Kabel in einer offenen Verlegung eingebracht haben, also da, wo ein Bagger einen Graben gezogen hat, um die Kabel zu verlegen, darf auch keine Forstwirtschaft stattfinden.
Weil da die Wurzeln zu tief reingehen würden?
Genau, da ist die Sorge, dass die Wurzeln sich ums Kabel wickeln würden und vielleicht beim Sturmschaden, bei so einem Wetter wie heute, dann das Kabel beschädigen könnten.
Was sagen Sie denn gegen die Bedenken, es gibt ja da Widerstand aus Bürgerinitiativen, dass der Boden viel zu warm wird durch den Widerstand, den die Stromleitung da erzeugt?
Die Sorge ist nachvollziehbar. Es fließt ja elektrischer Strom durch diese Leitung und durch den Widerstand im Leiter haben wir einen gewissen Verlust und dieser Verlust kommt in Wärme dann eben zu tragen. Wir verlieren bei maximaler Last in der Leitung 32 Watt auf Meter Kabel. Das heißt, pro Meter in etwa das, was vielleicht eine Halogenröhre an Energie braucht, die wir in den Boden auch einbringen. Und es ist für uns genauso wie für den Bewirtschafter der Fläche eben wichtig, dass es keinen Wärmestau gibt, dass diese Wärme sich gut im Boden verteilt und somit kein Schaden für das Kabel eben zustande kommt, aber auch keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Flächen hat. Wir haben als Tennet seit 10 Jahren diese Kabel im Betrieb und im Einsatz. Wir haben über 1000 Kilometer davon verlegt. Das heißt, wir haben großes Praxiswissen, was die Auswirkungen dieser Kabel mit sich bringt. Und es ist so, dass wir eigentlich auf keine der Flächen, wo diese Kabel liegen, eine dauerhafte Beeinträchtigung oder Flurschäden hätten.
Das war ja nun im Jahr 2015 schon gewesen, schon wieder ein paar Jahre her, dass die Entscheidung fiel, die politische, dass diese Hochspannungsleitungen, Gleichstromleitungen unter die Erde kommen und jetzt nicht Überlandleitungen mehr sind, wie man so gewohnt sind. Ist das für Sie so bilanzierend jetzt inzwischen Segen oder Fluch, dass die jetzt runterkommen unter die Erde?
Es ist beides. Also die Konflikte sind natürlich andere. Eine Freileitung, die hat Auswirkungen aufs Landschaftsbild. Da ist ganz oft so, dass dann Nachbarn, Anwohner sich gestört fühlen durch solche Vorhaben. Aber sie sind auf der anderen Seite natürlich deutlich einfacher und günstiger zu errichten. Das Erdkabel ist etwas teurer zu errichten und zu bauen, aufwendiger und komplizierter. Dafür ist es, sagen wir, stößt in der umliegenden Bevölkerung auf deutlich mehr Akzeptanz. Für den betroffenen Grundstückseigentümer oder Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen ist es aber öfters so, dass die uns sagen, na, wir hätten lieber eine Freileitung, wie hier diesen doch großen Bau mit dem Erdkabel.
Wann wird Südlink fertig sein?
Wir planen derzeit mit einer Inbetriebnahme von 2028.
Wie teuer darf es werden?
Wir rechnen mit einem Investitionsvolumen von 10 Milliarden Euro für das Vorhaben. Das zahlt der Stromkunde. Über die Netzentgelte bei der Stromrechnung sind das die Kosten, die der Stromkunde trägt.
Müssen Sie das zwischenfinanzieren?
Ja, okay, also ob man das... Anreizregulierung. Ja, also genau, die 10 Milliarden Euro Investitionskosten sind Kosten, die die Netzbetreiber investieren in dieses Netz. Und diese Kosten, diese Investitionskosten werden über 40 Jahre mit diesen Netzentgelten quasi abgeschrieben und bekommt dann der Netzbetreiber wieder zurück.
Ja, die Regionalbahn von Nürnberg kommend Richtung Altdorf fährt an uns vorüber auf der Protestwiese. Wir sind im Fränkischen in der Gemeinde Altdorf. Nürnberger Land ist der Landkreis. Streuobstwiese vor einem Umspannwerk. Das Umspannwerk Ludersheim, da haben Sie vorgeschlagen, Dörte Hamann, als Sprecherin der Aktionsbündnisse, der Trassengegner, dass wir uns hier treffen können. Weil der Ausblick erstmal ganz schön ist. Hier ist wirklich Energie vorhanden, ne?
Ja, das stimmt. Wenn ich mich umschaue, das ist schon schön, wenn man sieht, dass die Energieversorgung gut steht. Das heißt, das Umspannwerk ist bestens ausgebaut. Man sieht, dass der Strom fließt. Was man natürlich nicht sieht, ist, dass hier Strom produziert wird. Und das fehlt eigentlich noch. Also es fehlen eigentlich die Windräder und es fehlen die Solaranlagen.
Das ist doch ein historischer Ort jetzt hier. 1940 eröffnet, war gedacht in der Nazi-Zeit, die Stromversorgung zu sichern für die Industrie hier im Nürnberger Raum, brachte nicht nur aus Österreich diese Leitung hier Strom von den Wasserkraftwerken, sondern eben auch mitteldeutsche Braunkohle. Das ist jetzt da. Wie würden Sie es denn einschätzen? Vielleicht frage ich jetzt auch mal den Bürgermeister. Das Netz hier ist stabil. Martin Tabor, Sie sind hauptamtlicher Bürgermeister von Altdorf, sind hier mitgekommen zu dem Treffen mit der Frau Hamann. Sie sind von der SPD und sagen, funktioniert doch alles, wie wir es hier haben. Wir brauchen keine Stromautobahn.
Ja, genau richtig. Wir stehen hier in Altdorf und eigentlich auch mit dem ganzen Stadtrat überparteilich tatsächlich für eine dezentrale Energiewende. Und die heißt eben, wir möchten einsteigen in die Stromproduktion vor Ort und wehren uns gegen diese Monstertrassen, wie sie ja auch heißen, quer durch Deutschland.
Ich blicke mich um, es ist Hügelland, bewaldet. Ich sehe noch keine Windräder so direkt hier.
Na doch, wenn man jetzt den Busch hier weg hätte, würde man tatsächlich irgendwie schon einige Windräder erkennen. Tatsächlich ist auf dem Stadtgebiet der Stadt Altdorf im letzten Jahr die einzigen zwei Windräder entstanden in ganz Bayern tatsächlich. Ja, und so machen wir uns auf den Weg. Wir haben auch schon einige PV-Anlagen in der Freifläche in Planung und möchten eigentlich unsere Hausaufgaben machen.
PV steht dann wiederum für Photovoltaik, also Sonnenenergie.
Genau, richtig.
Zwei Windräder in Bayern. Das soll die Energiewende sein?
Ja, das bezweifeln wir auch. Da muss wesentlich mehr passieren, selbstverständlich. Einige Kommunen in Bayern haben sich schon auf den Weg gemacht, sei es in Wunsiedel, sei es in Haßfurt, wo interessante Modelle entstanden sind, auch auf Basis von Wasserstoff oder Pelletspeicherung. In dem Sinne möchten wir uns auch bewegen. Ja, brauchen dazu ein bisschen die Unterstützung auch der Bundesregierung, weil was hier entstehen soll, ist ja quasi, man stoppt das Verfahren in diese Richtung und baut große Stromautobahnen, die eigentlich eine dezentrale Energiewende verhindern.
Jetzt stehen Sie dabei, Dr. Hamann, als Sprecherin. Also hauptberuflich sind Sie ja Buchhändlerin hier in Altdorf. Und Sie nicken so ein wenig. Ist das so für Sie die Lösung, dass es so dezentral, das sagen Sie immer sehr gerne, dezentral funktionieren soll in Deutschland, die Stromversorgung künftig?
Ja, es ist völlig alternativlos, dass die Stromversorgung dezentral ausgebaut werden muss. Das heißt, erneuerbare Energien müssen überall in Deutschland natürlich ausgebaut werden. Wir brauchen diese Flächen auch in Bayern. Das heißt, es ist auch eine ganz klare Aufforderung von uns Bürgerinitiativen an die bayerische Staatsregierung, dass sie diese Hindernisse aus dem Weg räumen, die sich leicht aus dem Weg räumen lassen. Das heißt, diese Abstandsregelung von Windkraftanlagen müssen natürlich fallen. Es muss vieles fallen, was an bürokratischem Aufwand im Weg steht, und dann lässt sich die Energiewende deutlich schneller umsetzen als ein riesengroßes europäisches Stromnetz, von dem es leider eben auch so ist, dass es eben gar keinen grünen Strom nur bringt.
Jetzt haben wir auch noch den Ukraine-Krieg. Man sieht, wie die Spritpreise explodieren. Wird es denn eigentlich dadurch eher schwieriger, Ihre Position zu vertreten? Oder ist das auch ein Argument für Ihre Arbeit?
Also leider sehen wir jetzt aufgrund dieses schrecklichen Krieges und aufgrund dieser Krise, dass genau die Forderungen, die wir haben, nämlich eine Energieversorgung, wo man sich nicht abhängig macht vom Ausland, dringend geboten ist. Das ist absolutes Gebot auch für die Politik eigentlich. Das sollte Handlungswegweiser werden für die nächsten Jahre, dass man sich wirklich möglichst unabhängig macht. Das heißt nicht, dass man alle Leitungen kappen soll, die in Europa jetzt schon bestehen. Wir sind ja längst an ein gutes europäisches Netz angeschlossen, sondern dass man aber jetzt eben den Fokus drauf richtet. Wir brauchen Verteilnetze, wir brauchen Speicher vor Ort, wir brauchen vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen Reservekraftwerke, wenn es wirklich mal keine Sonne und kein Wind gibt. Und dann funktioniert.
Dann wäre es ja. Gas?
Nein, wenn, dann Gas aus erneuerbaren Energien. Man kann auch eben viel machen mit Reservekraftwerken im Biogasbereich. Also das ist eine völlig unterschätzte Größe in der Energieversorgung im Augenblick. Aber natürlich nicht durchlaufen lassen, also nicht, dass man sagt, man lässt es den ganzen Tag laufen, wenn man es nicht braucht, sondern eben nur zuschalten, wenn es wirklich ganz dringend nötig ist. Dafür sind eben solche Reservekraftwerke, die schnell hochgefahren werden, dringend nötig. Im Gegensatz zur Atomkraft oder Kohlekraft funktioniert es gut im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien.
Wenn Sie jetzt so das überblicken, das Feld, auf dem gerungen wird, wer sind denn im Augenblick die Hauptgegner?
Die Hauptgegner sind weiterhin die großen Energiekonzerne, die unbedingt ein zentralistisches System erhalten wollen, die unbedingt weiterhin auch Atom und Kohle im Spiel lassen wollen. Wir sagen eigentlich in den Diskussionen auch immer, lasst uns mal sachlich bleiben und nicht irgendwelche Fehlinterpretationen machen. Man muss einfach den Netzentwicklungsplan anschauen und schon hat man eigentlich die Pläne vorliegen und da hat die Energiewende einen nicht ausreichend großen Anteil. Also es geht auf keinen Fall darum im Augenblick, dass man sagt, das Ziel für Europa ist nicht 100% Erneuerbare und das ist das, was wir kritisieren. Das heißt, im Augenblick möchten große Konzerne weiterhin Stromhandel machen, sie möchten ihr Machtmonopol weiterhin ausbauen und diese Leute sind unsere Hauptgegner. Man findet sie in den verschiedensten Gruppen. Wir machen sie sowohl in der Politik als auch natürlich in den Firmen aus. Aber man sieht eine klare Linie und man kann es eben auch sehr deutlich nachlesen in den vorliegenden Plänen.
Dörte Hamann als Sprecherin der Aktionsbündnisse Trassengegner. Ihre Prognose so in 10 Jahren, welche der geplanten Stromautobahnen wird es denn geben, welche nicht?
Unsere Prognose sind tatsächlich, dass wir viele unvollständige Milliardengräber, die nicht fertiggestellt sind, vorliegen haben. Und das macht uns große Sorgen, weil letztendlich ist im Augenblick niemandem klar, dass die Kosten längst explodiert sind, dass es nicht bezahlbar ist, was da auf dem Papier steht. Und ich glaube, dass vielleicht die ein oder andere Wechselstromleitung, wie sie hier durchläuft, gebaut wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass es die Juraleitung sein wird. Ich glaube, es wird in den Gebieten passieren, wo die Leute keinen Widerstand machen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel diese Gleichstromtrassen, die riesengroßen Südlink oder Südostlink, die immer angeblich den Windstrom vom Norden in den Süden bringen, dass die tatsächlich noch nicht fertig sind.
Ich wollte Ihnen ja nur den Horstbaum zeigen. Da sehen Sie auch den Horst jetzt. Wenn Sie da gerade gucken, in die Richtung, versuchen Sie mal meinen Arm zu folgen. Relativ weit oben im oberen Drittel sehen Sie den Horstbaum. Haben Sie? Es ist doch einer drauf gerade. Ich kann Ihnen auch gerne mal ein Foto machen.
Hanne Büsken hat mich geführt an den Waldrand bei Dreihausen, Ebsdorfer Grund. Wir sind so mitten in Hessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und am Waldrand, ein bisschen hier so ein Getreidefeld, was schon bestellt ist, zu einem Buchenwald. Ja, und ein Horstbaum interessiert hier die Bürgerinitiative Wald ohne Windkraft, weil sie sich hier als Lobby verstehen, so kann ich das sagen, oder? Frau Büsken, Sie sind mit im Vorstand und dabei ist auch Lothar Briel als Bauingenieur und zweiter Vorsitzender. Und der erste Vorsitzende steht jetzt hier links neben mir, der Klaus Nebe. Sie sind aus der Pharmabranche im Ruhestand aber auch und Sie kümmern sich.
Im Vorruhestand, ganz genau. Ja. Als uns die Planungen bekannt wurden und wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, blieb uns letztendlich nichts anderes übrig, als, sag ich mal, Natur- und Artenschutz eine Stimme zu geben. Und das haben wir in den letzten 4 Jahren, jetzt im 5. Jahr, versucht, kontinuierlich auszuarbeiten, das Thema. Weil wir sind ja alle Laien und hatten eigentlich relativ wenig mit dem Thema vorher zu tun.
Und Thema heißt 25 Windräder, die hier sehr hoch sein sollen, mehr als 200 Meter hoch. Ist das dann eigentlich so die Nabenhöhe oder was, Frau Büsken?
Es sind 18 Windkraftanlagen in Planung. Davon befinden sich bereits 12 im Genehmigungsverfahren. Die werden so um die 245 Meter hoch sein mit einem Rotordurchmesser von 150 Metern. Und werden sich hier also ziemlich auf das gesamte Gebiet verteilen. Der Wald hier ist als Windvorranggebiet ausgewiesen worden im Jahr 2016, obwohl schon ein Gutachten, ein naturschutzfachliches Gutachten erstellt wurde und eigentlich darin schon viele schützenswerte Arten auch schon nachgewiesen wurden. Also das ist der Rotmilan, das ist ein Greifvogel, der hier gerade in Mittelhessen besonders häufig vorkommt. In Deutschland leben ungefähr 10% des gesamten Bestandes und allein in Hessen 5%. Das zeigt dann auch schon, welche Verantwortung Hessen hat für den Rotmilan. Und gerade hier in unserer Region, in Mittelhessen und im Vogelsberg, leben ganz besonders viele davon. Die sind streng geschützt, nach dem Bundesnaturschutzgesetz auch. Und ja, wir befürchten halt, wenn jetzt hier wirklich die ganzen bewaldeten Höhenzüge zugebaut werden, dass dieser Vogel bald keinen Lebensraum mehr vorfindet. Das ist das Problem.
Meinen Sie, dass das so ein Projekt wie ein Windpark mit 18 riesigen Windrädern noch stoppen kann? Das wäre ja dezentrale Energieerzeugung. Das ist doch eigentlich das, was alle gerade wollen. Auch im Wald, das soll ja jetzt auch auf 2% der Fläche, wenn man nicht in Bayern wohnt, möglich sein. Und in meinem Rücken hier Richtung Vogelsberg sehe ich doch auch schon Windräder. Gut, heute drehen sie sich nicht. Sie stehen da leblos, lustlos da. Aber da könnte man doch noch ein paar dazu bauen. Vielleicht Sie als Vorsitzender, Herr Nebe.
Ja, das ist die Frage, ob es tatsächlich gelingt, mit einer Energieart, wie in dem Fall die Windkraft, die volatil ist, eben wechselhaft und nicht die Grundlastsicherung sicherstellen kann und auch nicht im Moment zumindest noch nicht gespeichert werden kann, ob das sinnvoll ist, die Dinge, die man über Jahre, Jahrzehnte hochgehalten hat, zu Recht, ich sage jetzt den Natur- und Artenschutz in dem Zusammenhang, ob man das diesem unterordnen tut, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Weil uns ist in diesem Zusammenhang, unserer Arbeit, die wir jetzt über diese Jahre geleistet haben, ist uns doch einiges klar geworden, auch im Zusammenhang. Vieles greift da wie ein Zahnrad ineinander. Und wenn man da tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes breite Schneisen in den Wald schlägt, ich fürchte, dass das nicht unbedingt gut ist.
Bei jetzt mal, Herr Priel, so der Gedanke, Wald als Energielieferant jenseits des Holzes, das könnte doch reizvoll sein.
Ja, das ist durchaus richtig. Diese Idee, die ist ja auch schon relativ alt, dass die Energie durch Windkraftanlagen quasi kostenlos erzeugt ist, weil der Wind ja überall geht. Nichtsdestotrotz zeigen die Zahlen, die es gibt in den letzten 15 Jahren, seit die Windkraft quasi forciert wird, das Gegenteilige. Also wir haben jetzt in Deutschland 30.000 Anlagen. Die installierte Netzleistung ist eigentlich weit mehr als das, was die Bundesrepublik an Strom bräuchte. Aber weil sie eben volatil ist und weil es auch, ich sag mal, andere Spannungsfelder gibt, wird diese Energieform hier für die Grundlastsicherung der Republik, die ja nun mal eine Industrienation ist, nicht sorgen können.
Geht es Ihnen wirklich um die Tiere oder um den Ausblick, der dann gestört ist, wenn Sie auf der Terrasse sitzen oder auf dem Balkon?
Also ich würde jetzt selber nicht auf ein Windrad blicken von meiner Terrasse aus. Das ist auch nicht mein Problem, sondern ich bin schon immer ein sehr naturliebender Mensch gewesen. Ich halte mich auch hier sehr viel auf, im Wald und in der Umgebung. Ich bin sehr viel draußen. Natürlich ist das nicht schön, aber mir geht es jetzt schon wirklich in erster Linie um den Wald an sich, auch um den Wald als CO2-Senke. Das ist für mich überhaupt nicht einsehbar, dass man also hier hektarweise rodet, obwohl genau diese Wälder zur CO2-Bindung beitragen.
Klaus Nebel, als Prognose, als Vorsitzender, wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, Windräder zu verhindern, die ja führen sollen zu dieser dezentralen Energiewende?
Also, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also, Frau Büsken hat es ja zu Recht schon als solches bezeichnet. Wir sind guter Dinge und wir sind auf der anderen Seite auch realistisch. Also, wir sind keine weltfremden Klimaleugner, wie man ja vielleicht von der Gegenseite hin und wieder mal dargestellt wird.
Sie setzen selber auf Photovoltaik. Also haben Sie mir erzählt, Ihr Dach ist vollgepflastert mit Solarzellen?
Ich war in unserem Ort einer der ersten vor 20 Jahren und auch ein Elektroauto. Wir wissen schon um die Zusammenhänge, aber ich sage es nochmal, im Laufe der Jahre, die wir jetzt gemeinsam gearbeitet haben, ist uns vieles klar geworden und wir haben auch sehr negative Erfahrungen gemacht, teils mit Behörden, teils mit Planern, Projektierern, die dort, ich sag mal, rücksichtslos auch teilweise vorgegangen sind. Wider besseren Wissens, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen.
Wenn nicht neue Windräder, wo kommt der Strom der Zukunft sonst her für Sie?
Wichtig wäre für mich, nach den ganzen Dingen, die wir da gelernt haben, jetzt das mal ernsthaft zum einen mit Speichermöglichkeiten für die vorhandenen Windräder und die, die eventuell noch kommen. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann für mich persönlich das Energieeinsparen.
Vor meiner Haustür? Proteste gegen Windkraft und Stromtrassen. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke im Namen aller, die mitgemacht haben, sagt Henning Hubert. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit der Lyrikerin Monika Rink.